BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre. Servus und grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Heute machen wir eine Ausnahme. Wir hören heute viel Blasmusik zwischen 10 und 12, weil heute geht's bei uns um ein Blasmusikthema. In knapp 7 Wochen ist es wieder soweit. Dann machen sich zehntausende Blasmusikbegeisterte Menschen aus alle Himmelsrichtungen auf in einen Ort im Innviertel im Oberösterreich zum größten Festival für Bläsermusik, zum Woodstock der Blasmusik. Das Woodstock, wie man so sagt, ist eine riesengroße Veranstaltung, die auch viele, viele Menschen aus Bayern anzieht. Und darum wollen wir heute Vormittag über dieses Festival ratschen. Und dazu darf ich ganz herzlich den Geschäftsführer vom Woodstock der Blasmusik begrüßen, Simon Ertl. Habe die Ehre, Christi.
Habe die Ehre, danke für die Einladung.
Wie groß ist das Woodstock der Blasmusik im Vergleich zu anderen Blasmusikfestivals? Ist es das größte in Europa mittlerweile?
Ich glaube, mittlerweile dürfen wir uns wirklich als das größte Blasmusikfestival Europas bezeichnen und werden ja 100.000 Gäste an 4 Tagen willkommen, dürfen wir willkommen heißen, und wir freuen uns auf 4 schöne Tage mit voller Blasmusik.
Das letzte Wochenende im Juni ist für viele Blasmusikfreunde in Bayern ein fester Termin im Kalender, weil dann ist wieder Woodstock-Zeit in der Ortschaft mit dem Namen Ort. Ort ist ein kleines Dorf im Innviertel, gleich hinter der Landesgrenze, und dieses kleine Dorf mit rund 1300 Einwohnern wird jedes Jahr am letzten Juniwochenende von rund 100.000 Blasmusikfans heimgesucht, wenn es wieder heißt Woodstock der Blasmusik, das größte Blasmusikfestival Europas. Simon Ertl ist der Geschäftsführer. Simon, dass man mal eine Vorstellung davon kriegt, der Ort selber ist ja eigentlich wirklich winzig.
Der ist wirklich winzig, wie du sagst. Wir haben 1300 Einwohner und jetzt auf einmal stehen am Wochenende 100.000 Blasmusikgäste vor der Tür. Ist schon spannend, auch in der Abwicklung, in die ganze Anreise. Und ja, man muss sich ja vorstellen, wir stellen da eine Kleinstadt hin 4 Tage. Die wollen, irgendjeder will duschen, jeder will auf die Toilette gehen, braucht Trinkwasser. Und ja, da schauen wir, dass wir den Ort im Innkreis ein bisschen größer bauen.
Da bist du daheim eigentlich, oder?
Genau, ich bin irgendwie 700 Meter vom Festivalgelände entfernt, das ist mein Elternhaus. Und ich habe eine ganz kleine Bleibe direkt am Festivalgelände, ja.
Wie funktioniert das? Also das ist der Ort und das Festivalgelände, ist das dann vor dem Ort?
Das ist im Ort integriert. Bei uns geht aber Autobahn durch und diese Autobahn schirmt das Festivalgelände super ab. Also wir integrieren die 2 Fußballplätze. Da müssen die Fußballer kurz einmal 2 Wochen zum Trainieren aufhören. Und es ist einfach super gelegen, weil es wunderschön von der Böschung abgeschirmt ist. Die Autobahn grenzt den Lärm in den Ort ein bisschen ab. Wirklich ein glücklicher Zufall, dass wir das Gelände dort finden können haben.
100.000 Gäste, wo kommen die alle her?
Ja, wir haben vorher kurz gequatscht. Die Besucherstruktur ist so, dass 52% der Gäste aus Österreich kommen. Es kommen tatsächlich 42% der Gäste aus Deutschland, davon die Hälfte wieder aus Bayern. Das heißt, wenn man es runterbricht, 1/4 unserer Besucher kommt aus unserem lieben Nachbarland, aus unserem Lieblingsnachbarland Bayern. Und ja, Rest ist Italien, Schweiz. Wir haben schon Gäste aus Japan gehabt, Amerika, Russland. Wir haben da ganz spannende Besucherstatistiken.
Es waren vor einem Jahr beim Woodstock 134 Musikgruppen, glaube ich, so gut 130 auf alle Fälle, die 4 Tage lang aufgespielt haben. Wie ist das von den Stilrichtungen? Ist das nur Blasmusik oder sind es verschiedene Stilrichtungen?
Nein, das ist das einerseits, was Blasmusik auszeichnet, andererseits glaube ich auch unser Festival. Also ich bezeichne uns gerne als das musikalisch facettenreichste Festival Europas, weil es geht bei uns wirklich natürlich von traditioneller, uriger Blasmusik bis hin zu Funk, Ska, Hip-Hop, Pop, und ja, je später die Abendstunde, desto mehr die Party. Und das ist mein Credo, das ist das Schöne an der Blasmusik, dass einfach so viele Stilrichtungen damit abbildbar sind.
Auch die Volksmusik spielt eine Rolle? Tanzelmusik?
Eigentlich einer der wichtigsten Rollen. Also wir haben ja vor etlichen Jahren die Tanzel- und Stanzelstuben ins Leben gerufen, und ich erinnere mich gut an den Pressetext. Wir haben geschrieben, ja, gemütlich bei Kaffee und Kuchen, und wir haben geglaubt, ja, sitzen wir sich nicht einmal einen Kaffee trinken. Dem war nicht so. Das ist in den ersten 30 Minuten in eine richtige Volksmusikparty ausgeartet, und das zeichnet uns aus.
Wie viele Bühnen gibt es auf dem Festivalgelände?
Ja, wir nehmen heuer noch eine 9. Bühne hinzu. Wird eine neue Bühne geben, wo wir auch so Volkstanzen, Workshops, Jodelkurse, wir werden einen Innviertler Landl ein bisschen hochleben lassen, einen Musikantenstand ist, also auch die Gäste ein bisschen zum Mitwirken motivieren. Und ja, das wird unsere 9. Bühne namens Spülwiesen.
In der Mitte ungefähr ist die Hauptbühne.
Genau.
Die ist ja riesengroß.
Das ist eine Doppelbühne, die hat eine Länge von 32 Meter. Genau. Und sieht man auch selten, also wir spielen tatsächlich ohne Umbaupausen. Wenn links eine Band spielt, wird rechts umgebaut, aufgebaut und wir haben immer nahtlose Übergänge, sodass wir tatsächlich rund um die Uhr Musik haben.
Das heißt, das ist ein riesiger Musikrausch.
Ein riesiger Musik und Rausch, ja.
Es ist immer Musik in verschiedene Stilrichtungen. Also wer Bläsermusik mag, muss da eigentlich mal hin.
Ja, wir finden schon. Und vor allem, wenn er mal eine Musikrichtung nicht zusagt, gehe ich zwei Bühnen weiter und ich werde sicher eine Musikrichtung finden, die mir dann zusagt, wo ich gern zulasse, wo ich gern bleibe. Und ja, insofern jeder, der ein bisschen Blasmusik, bläseraffin ist, wird was finden, was ihm gefällt bei uns.
Vielleicht erzählen wir noch ein bisschen, welche Gruppen so schon dabei waren die letzten Jahre. Also ich sage nur Franz Posch zum Beispiel mit seinen Inbrückler, der Edelmann Karl war mit dabei.
Edelmann Karl ist immer genau. Ernst Hutter ist seit Jahren Stammgast bei uns, Blechhaufen, Innsbrucker Böhmische, Federspiel. Aber wir haben auch schon Bands gehabt wie Cool and the Gang, Tower of Power aus Amerika, also es geht wirklich ganz, ganz breit gemischt. Festbänkler, Querbeat, Moop Mama, jegliche Tanzelmusiken, die sind.
Die Tegernseer Tanzelmusik.
Weißenkrainer, die Hallgrafen sind wieder zu Gast, Alpenlandler sowieso. Mhm. Stammgäste bei uns, also bunt gemischt.
Du bist ja seit Anbeginn dabei, du bist Gründer oder Mitbegründer. 2011 war das erste Woodstock der Blasmusik, da sind 8.000 Gäste gekommen und 2024 vor einem Jahr waren es 100.000. Habt ihr jemals damit gerechnet, dass das Festival so riesengroß wird?
Nein, natürlich nicht. Mir ist es 2011 einmal eingefallen, vielleicht auf die Entwicklung komme ich später nochmal zum Sprechen. Und wir hätten auch im ersten Jahr nicht geglaubt, dass jetzt 8.000 Gäste an vier Tagen. Damals waren wir noch in Kopfing am Baumkronenweg, superschöne idyllische Location, eintrudeln. Ja, es war einfach ein superschönes Fest voller Freunde, voller Blasmusik und das war, glaube ich, der Grundstein und ausschlaggebend für den weiteren Wachstum in den nächsten Jahren.
Woodstock, der Blasmusik, dem größten Blasmusikfestival in Europa. In der kleinen Ortschaft Ort im Innkreis in Oberösterreich mit mehr als 130 Bläserformationen und mehr als 100.000 Besuchern. Florian Ertl, du hast einmal zusammengerechnet, wie viele Musikgruppen da eigentlich da waren, seit es gibt?
Wir haben es jetzt mal angeschaut in letzter Zeit. Ja. Es waren seit 2011 waren jetzt über 1.000 Bands, also ganz genau 1.020 Bands aus 23 Nationen. Und wir haben sage und schreibe 10.723 Musikanten bei uns zu Gast gehabt. Das seit 2011. Das sind für uns selber spannende und schöne Zahlen.
Das glaube ich. Vor 14 Jahren, im Sommer 2011, war das erste Woodstock der Blasmusik. Losgegangen ist das Ganze aber schon ein bisschen früher und da wo ich zuerst einmal fragen, wer das Woodstock eigentlich gegründet hat.
Naja, das war dann schon meine Idee.
Also
das Woodstock habe ich gegründet, 2011. Mhm. Und ist aus dem böhmischen Frühling aus entstanden. Das war so ein kleines, feines Festival in meiner Heimatgemeinde, was ich mit meinem heimischen Musikverein St. Martin im Innkreis gemacht habe. War ein viertages Blasmusikfestival, das in einer Reithalle begonnen hat. Und ja, zum Schluss haben wir tatsächlich über 600 Besucher an vier Tagen gehabt. Die Reithalle ist aus allen Nähten geplatzt. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir es ein ganz kleines bisschen größer. Mhm.
Du hast ja Trompete studiert in Wien. Und damals hat sich eine ganz junge, freche Blasmusikformation gegründet mit dem Namen Machlast.
Genau. Ich habe 2001, jetzt muss ich kurz überlegen, genau an der Universität für Musik und darstellende Kunst Konzertfach Trompeten zu studieren begonnen. Und da haben sie ganz schnell ein paar Studienkollegen gefunden, wo wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht nur Klassik spielen und studieren, sondern einfach mit dem aufgewachsen sind, Blasmusik gemeinsam musizieren. Und da haben wir damals die Gruppe Machlast gegründet.
Das ist ganz lustig, weil die alle auch irgendwie aus verschiedenen Richtungen kommen, also geografisch, der Kofler
Andi. Kofler Andi aus Südtirol, aus genau. Südtirol.
Und der
Gruber Mich aus Tirol, der Schorn Matthias genau. aus Salzburg. Wir haben sie alle im Studium in Wien getroffen. Ja, man merkt dann natürlich gleich mal, wer passt wie zusammen und man geht gemeinsam ein bisschen fort, man musiziert gemeinsam. Und ja, es war schnell klar, dass man einfach ja, gemeinsam Blasmusik musizieren wollen und daraus ist dann Bachlast entstanden.
Das ist interessant, weil wenn man jetzt Musik studiert, da konzentrieren sich ja viel dann nur noch auf die Klassik, und ihr wart aber so Blasmusik begeistert, dass ihr gesagt habt, das machen wir jetzt trotzdem weiter.
Ja, wir sind einfach alle mit dem aufgewachsen, es liegt uns am Herzen, wir haben das ja von klein auf gelernt und ein bisschen Abwechslung zur Klassik schaut da nicht.
Ein bisschen ein Ausgleich. Und die Kapelle Machlast ist ja ganz eng auch mit der Entstehung vom Woodstock der Blasmusik verbunden, oder?
Ja, wenn man es ganz runterbricht, wir haben immer ein Probenwochenende oder Wochen gemacht, in meinem Heimatort in St. Martin, haben wir sie Wochen aus dem Studium ausgeklinkt und haben gesagt, so, jetzt proben wir mal mit Machlast. War immer recht eine nette, gemütliche, gesellige Woche und dann haben wir gesagt, naja, waren wir schon proben, war so ein Abschlusskonzert war jetzt auch was Schönes. Bin ich zu meinem heimischen Wirtshaus gegangen, zum Hofwirtshaus, der einen kleinen Saal gehabt hat und habe gefragt, du, wir proben eine Woche, darf man ein Abschlusskonzert machen? Und dann war das erste Konzert vor 70 zahlenden Gästen.
70 Gäste.
Wir haben einmal jetzt gerade gehabt auf der Bühne. Und aus dem ist dann tatsächlich der böhmische Frühling entstanden. Also wir haben noch 2-3 Mal diese Probenwochenende mit einem Konzert ausklingen lassen und dann ist der böhmische Frühling gekommen und daraus ist dann das Woodstock der Blasmusik entstanden.
Dein Kollege und ja, Freund Matthias Schorn, Klarinettist, Solo-Klarinettist bei der Wiener Philharmoniker, der hat in einem Interview mal gesagt, es ist entstanden oder es hat begonnen mit einem kleinen Häufchen Verrückter.
Ja, man kann es wirklich so überbrechen. Und das Schöne ist, das kleine Häufchen Verrückte begleitet sich mittlerweile seit 20 Jahren. Wir kennen uns seit 20 Jahren, wir mögen uns und wir sind immer noch beste Freunde. Auch wenn wir in den unterschiedlichsten Himmelrichtungen mittlerweile ja familiär bedingt auch leben und musizieren. Aber wenn wir zusammenkommen, ist einfach immer wieder schön.
Es hat euch wieder verstrahlt dann nach dem Studium, gell? Also da waren einige haben einen Orchesterstall gekriegt irgendwo.
Genau, die Orchesterstellen gehen, ja, Berlin, Hannover, Köln, ja, München sind Freunde von uns, Südtirol, wie gesagt, wie so ein Musikerleben oft, man geht da hin, wo ein Stell frei ist, wo man eine Stelle gewinnt. Und ja, da bleibt man, gründet seine Familie und aber wenn man zurückkommt und die alten Freunde trifft, ist, wie gesagt, immer wieder schön.
Wir werden auch noch über deinen Weg sprechen, ein bisschen später noch. Und wollen aber jetzt zuerst wissen, wie seid ihr auf den Namen Woodstock gekommen?
Ja, ich habe daheim noch einen Zettel liegen, wo, glaube ich, über 100 Namen draufstehen fürs Festival. Also zuerst, man hat einmal so eine Idee, man möchte ein Blasmusikfestival machen, das 4 Tage lang dauert und die unterschiedlichsten Facetten, das ist einmal so die Grundidee. Dann brauchst du natürlich mal einen Namen und der Blasmusik war gesetzt. Und ja, irgendwann haben wir gesagt, was ist die Mutter aller Festivals? Das ist das 69er Woodstock, was das einfach das Festivaldasein geprägt hat. Haben wir gesagt, naja, dann setzen wir die 2 Wörter zusammen und somit ist Woodstock der Blasmusik entstanden.
Und sofort hat man ein Bild gehabt vor dem inneren Auge. Irgendwie so Zette auf einer Wiese und alles ein bisschen wild. Wie waren denn die ersten Veranstaltungen? Waren die so?
Wild. war ein bisschen, ja, das waren auch unsere Anfänge, also wie wir zu organisieren begonnen haben und ja, man muss sich vorstellen, man muss ein Campingdorf aufbauen, man muss Duschen herbringen, man braucht Bühne, ausreichend Stromversorgung und wir sind da auch reingewachsen. Also war auch für uns schon eine sehr lehrreiche Zeit, die wir, glaube ich, ganz gut gemeistert haben und so wie das Woodstock jetzt da steht, finden wir gut und sind dankbar über die letzten Jahre, wo wir auch mit unseren Besuchern gestern mitwachsen können haben.
Kannst du mir erzählen, wie die ersten Veranstaltungen so waren? Also ich stelle mir jetzt vor, das war eine Wiesn und da sind gleich gekommen mit Zelte und Schlafsack und haben sie da...
Ja, also das erste Festival war, wie gesagt, im Baumkronenweg. Das ist in Kopfing im Innkreis. Eine wunderschöne Holz-Naturbühne mitten im Wald und von Bäumen umgeben. Da haben wir dann eine zweite und eine dritte Bühne dazugestellt. Es war ein Wirtshaus dabei, also die Gastronomie war da und ein paar hundert Meter weiter hat es eine Wiesn gegeben. Da haben wir noch einen Dusch- und WC-Container hingestellt, weil wir gar nicht mit so viel Leuten gerechnet haben. Ja, und dann sind wir schon viel gelaufen, haben wir nicht die ersten 4 Tage. Da haben wir schon geschaut, dass das dann irgendwie über die Bühne geht.
Du warst ja noch blutjung damals, oder? Du warst 21 oder...
Naja, 2011, jetzt müsste ich sagen, wie alt ich bin.
Müssen wir nicht verraten.
Nein, ich bin 43. Blutjung nicht mehr, aber so Ende 20, genau, wo sie die ersten Ideen geboren sind. Und da ist man schon ein bisschen junger, unbeschwerter, ein bisschen frecher vielleicht sogar noch und denkt ein bisschen weniger nach, was oft gut ist. Und ja, hat uns geprägt. Und
weißt du noch, wer damals gespielt hat beim ersten Mal?
Ja, die Innsbrucker Böhmische Blechhaufen ist seit Anfang an dabei. Da gibt es viele Gruppen, die uns begleiten. Und La Brassbanda war beim ersten Festival dabei. Die haben uns sehr geprägt, waren viele Jahre bei uns zu Gast. Und wir haben schon damals eine super Mischung gehabt. Und ja, das war eben der Grundstein, wie ich schon mal gesagt habe. Mhm.
Beim zweiten Mal im Jahr 2012 sind dann schon doppelt so viel gekommen wie beim ersten Mal. Beim ersten Mal waren es ungefähr 8.000 und beim zweiten Mal waren es schon 15.000.
Genau.
Hat euch das irgendwie auch dann überrannt? Weil das ist ja schon ein wahnsinniges Wachstumsrate.
Ja, aber da haben wir ja eben dann die Location wechseln müssen. Wir sind 2012 nach Ort im Innkreis gewechselt, weil eben der Baumkronenweg gleich aus allen Nähten geplatzt ist. Haben es da schon ein bisschen größer, professioneller angelegt, haben uns ein bisschen besser vorbereiten können. Aber damals war es natürlich auch spannend, dass sie gleich im zweiten Jahr die Besucher verdoppeln und auch aus welchen Ländern das auf einmal herkommen sind. Und ja, so ist es die nächsten Jahre weitergegangen. Wir haben nur 2015 mal einen extremen Sprung drinnen gehabt. Da haben wir wirklich eine massive Besuchersteigerung im positiven Sinne haben können. Da waren wir aber schon so weit, dass wir das auch organisatorisch, logistisch irgendwie gut bewältigen können haben.
Das ist ja dann schon, waren es ja dann schon ungefähr 50.000.
Ja, genau. Mhm. Da haben wir circa, ja, knapp 60.000 an 4 Tagen gehabt.
Ist euch da manchmal das Essen ausgegangen oder die Getränke? Weil es ist ja irre. Die, es, so viele Leute, die brauchen ja eine Verpflegung.
Naja, wir haben einmal einen Sonntag gehabt und wir haben eine bayerische Brauerei. Bei uns ist Ackerbräu unser Festivalbier, also aus Moos. Und damals war es so, dass uns tatsächlich am Samstag das Bier ausgegangen ist und am Sonntag aber noch tausende Leute am Frühschoppen feiern wollten. Damals hat aber Ackerbräu keine Wochenendfahrgenehmigung gehabt. Jetzt haben wir unsere Jungs tatsächlich mit Traktoren und Anhänger in der Nacht, haben wir es nach Moos geschickt, das Fasselbier umholen, dass wir am Sonntag am Frühschoppen über die Bühne kriegen.
Wahnsinn.
Wir haben es geschafft.
8.000 Besucher sind zum ersten Woodstock der Blasmusik in Innkreis gekommen im Jahr 2011. Und schon nach einem Jahr, haben wir vorher gehört, hat sich die Besucherzahl verdoppelt damals. Wie gibt es sowas? Was war der Geist oder das Außergewöhnliche am Woodstock, dass das so eingeschlagen hat oder war es einfach der richtige Zeitpunkt?
Ich glaube, dass es eine Mischung ist. Es war sicher ein richtiger Zeitpunkt. Es war genau so der Zeitpunkt, wo Bands wie La Brassbanda, wie Blechhaufen, Notzilbrass, Viererblech einfach das musikalische Genre aufgemacht haben und ein bisschen, nennen wir es als Überbegriff, Crossover musiziert haben. Ja, dann sind wir als Festival gekommen, das heißt da irgendwie was Neues gemacht auch, mit Blasmusik und die Kombination war, glaube ich, schon ausschlaggebend, dass da ein doch nicht unerheblicher Aufschwung in den letzten Jahren entstanden ist.
Mhm. Wenn man jetzt mal zurückdenkt, so 2001 zum Beispiel, wenn man das jetzt da gemacht hätte in der Zeit oder Mitte der 90er Jahre, hätte es vermutlich nicht funktioniert, möglicherweise.
Nein, wahrscheinlich nicht, weil wenn ich an meine Jugendzeit zurückdenke, also ich habe als Kind Fußball gespielt, ich habe Tennis gespielt und ich war bei der Muse. Und man hat das auch immer so aufgezählt, wenn Schulkollegen gefragt haben, ja, ich bin Fußballer, ich tue Tennis spielen. Ja, und bei der Muse bin ich auch. Und das, glaube ich, hat sich im ganzen Wesen völlig verändert. Also ja. Die Jugendlichen sind wieder stolz, dass sie beim Musikverein sind, dass die ganzen Traditionsbrauchtumselemente Frühschoppen spielen können, dass das leben dürfen, dass die Tracht da ziehen können. Das hat sich einfach in den letzten Jahren sehr, sehr stark zum Positiven verändert.
Da gibt es ein, ja, kann man parallel beobachten, auf dem Münchner Oktoberfest, wenn man jetzt sagt, so Mitte der 90er Jahre, wenn man da mit der Tracht hingegangen ist, dann ist man schon fast aufgefallen, weil da waren die meisten in Jeans da und Lederjacken oder Jeansjacken oder was weiß ich. Und so ab, weiß ich, Anfang 2000 oder 2005, so die Zeit, hat sich das vollkommen gedreht und es ist eine unglaubliche Trachtenbegeisterung ausgebrochen. Und mittlerweile ist es so, dass man auffällt, wenn man nicht in Tracht hat.
Ja, wenn du da mit Lederhosen und Jeans gehst, da wirst du schief angeschaut.
Ja, genau. Und vielleicht spielt das alles ein bisschen zusammen.
Nein, spielt sicher alles zusammen. Also ich glaube, dass sich der ganze Zeitgeist hat sich einfach wieder zum Positiven verändert. Man muss sagen, man lebt die Traditionen, man geht gern wieder in Tracht. Und das ist schön und gut so. Mhm.
Das ist in Österreich genauso wie in Bayern. Also
das ist bei uns nicht anders,
das genau. Schwingt hin und her. Und vielleicht haben die jungen Leute auch damals durch das Woodstock erkannt, dass Blasmusik nicht unbedingt was nur für ältere Herrschaften ist, sondern dass es auch sehr jung sein kann.
Ja, ich hoffe, das klingt nicht zu vermessen, aber ich glaube schon, dass wir die Blasmusik ein bisschen entstaubt haben. Also den Begriff Blasmusik ein bisschen moderner, ein bisschen pepper gemacht haben, ein bisschen gesagt haben, was ist an den unterschiedlichen Stilrichtungen alles möglich und was geht sie genauso nebeneinander aus. Das Traditionelle neben den etwas Modernen, das hat alles miteinander Platz und in Wahrheit geht es ums gemeinsame Musizieren.
Mhm. Weil es ist ja auch so, wenn jetzt traditionelle Gruppen auf der Hauptbühne stehen bei euch, zum Beispiel über der Menzel-Sepp, Kapelle Josef Menzel, dann ist ja die Begeisterung auch gewaltig.
Ja, der Menzel-Sepp reißt die Bühne regelmäßig ab. Also. Nein, wenn der auf der Bühne steht oder wir geben genauso die Tegernseher, spielen heuer bei uns auf der Mainstage. Mhm. Also es ist nicht nur so, dass wir große Pop- und Rockgruppen auf der Mainstage haben. Nein, das gehört da genauso, traditionelle Blasmusik, Tanzelmusi. Der Headliner ist immer der Ernst Hutter mit seinen Egerländern. Da stehen am Donnerstag 20.000 Leute vor der Bühne und genießen die wunderschöne Blasmusik der Egerländer.
Mhm. Wie ist das von der Altersstruktur her, von den Gästen? Sind das jetzt nur Junge?
Nein, im Gegenteil. Und das ist ja das Schöne bei unserem Festival. Wir haben einen Altersdurchschnitt von 32,4 Jahren, was für ein Festival sehr, sehr hoch ist. Und ja, bei uns feiert Jung neben Alt. Es wird aufeinander aufpasst, es machen viele Vereine Ausflüge zu uns und ich glaube, das macht das Festival-Feeling bei uns dann aus. Also man schaut aufeinander, man geht miteinander fort, Jung schaut auf Alt, Jung feiert mit Alt und das zeichnet uns einfach aus und macht das spezielle Flair aus.
So viele Leute an 4 Tagen, die müssen ja irgendwo sie versuchen nicht zu schlafen, kann ich mir vorstellen, aber irgendwann müssen sie einmal schlafen. Wie bringt sie die unter?
Ja, wie gesagt, wir stellen tatsächlich eine Kleinstadt auf. Bei uns nächtigen knapp 20.000 Leute an die 4 Tage vor Ort. Und das geht von Campingplätze, wir haben Caravanplätze, wir nennen es Komforteinheiten, also wir stellen fixfertige Container, Zelte, Hütten auf, die man sich einfach mieten kann, stellen Duschdörfer auf, Sanitäreinheiten. Und wir schaffen einfach eine Kleinstadt, wo sich hoffentlich jeder so gut es geht wohlfühlt.
Mhm. Bricht da einmal Stromnetz zusammen vielleicht, wenn so viel Strom braucht wird?
Ja, wir haben sehr viel investiert in die Infrastruktur, auch was Stromversorgung am Gelände betrifft. Natürlich braucht es das eine oder andere Aggregat, aber in den letzten Jahren sind wir sehr stromstabil, wenn ich das einmal so bezeichnen darf, dass immer wieder mal ein Schutzschalter wo fällt, weil irgendwo am Caravanplatz ein bisschen zu viel angesteckt wird. Das ist, liegt in der Natur der Sache. Aber im Prinzip funktioniert das recht gut.
Mhm. Ja, ihr habt ja die Abwasser- und Wasserversorgung auch machen müssen, oder?
Genau. Also wir haben jetzt sehr, sehr viel auch in die Abwasser- und Wasserinfrastruktur investiert. Es ist ja der Kanal nicht drauf ausgelegt. Also wir sind da im Austausch mit der heimischen Kläranlage, wie wir die Abwässer, die da daherkommen, am besten entsorgen. Wo kriegen wir das Wasser her? Weil die Ortswasserleitung ist auch nicht darauf ausgelegt. Das heißt, wir können mit Lebensmitteltanks Wasser aus anderen Gemeinden her und speisen das in unser eigenes Wasserleitungsnetzwerk ein. Also da ist schon sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahren.
Spielt der Bürgermeister da immer mit?
Der spielt mit. Wir haben 3 Gemeinden und ich muss wirklich dankbar sein an die Gemeinden, an die Bürgermeister, dass uns die so wohlgesonnen sind und uns unterstützen, wo es geht. Das ist eine sehr, sehr schöne und angenehme Zusammenarbeit.
Holt sich die Leute vor Ort, die da wohnen, auch ein bisschen ins Boot, weil die müssen ja auch ein bisschen mitspielen?
Die holen wir absolut mit ins Boot, dass nicht alles reibungslos verlaufen kann an 4 Tagen. Das sind wir bewusst. Aber es gibt ein eigenes Anrainertelefon, da sind wir 24 Stunden erreichbar. Die heimischen Gemeinden haben am Sonntag, wir nennen es Local Hero Ticket, haben mehr oder weniger einen freien Eintritt. Die unmittelbaren Anrainer kriegen einen Festivalpass, wir laden es zum Frühshoppen ein und ja, sagen im Vorfeld schon bitte danke mit einem leichten Entschuldigung gleich hinten nach, weil ja, das nicht immer ganz ruhig ist oder so, ist irgendwie klar. Aber sie sind uns auch hier wohlgesonnen, leben das Festival zum Großteil mit uns mit und viel freuen sich auch, dass wir auf die 4 Tage.
Es muss ja unglaublich viel organisiert werden, also auch mit den Behörden, mit den Umweltbehörden, kann ich mir vorstellen, was muss man da alles beachten oder abklären im Vorfeld?
Ja, es gibt, man hat immer eine sogenannte Behördenverhandlung vor Ort im Vorfeld, wo wir uns einfach so gut wie es geht vorbereiten, wo wir das Festival präsentieren. Da gibt es Sicherheitskonzepte, Notfallskonzepte, Abfallswirtschaftskonzepte. Man braucht Entfluchtungsberechnungen von den einzelnen Bühnen, Kapazitätsberechnungen, dass so es ausgeht. Man muss einen Sicherheitsplan vorlegen. Also da sind schon sehr, sehr viele Schritte notwendig, dass man gemeinsam mit der Behörde das Festival auch für die Besucher so sicher wie möglich macht.
Und natürlich auch die Bewirtung, das muss alles laufen, also Caterer, was weiß ich, was da alles kommt, Foodtrucks.
Ja, wir machen selber. Also wir machen die Gastronomie selber und natürlich ist es eine Challenge, weil in Wahrheit wollen 20.000 Leute was zum Trinken und zum Essen. Gelingt uns aber recht gut. Mhm. Uns unterstützen sehr, sehr viele heimische Vereine, auch bei der Ausschank in der Gastronomie. Und wir bereiten es vor, so gut es geht, holen uns ein paar externe Foodtrucks, machen sehr, sehr viel Essen selber, weil uns Qualität sehr wichtig ist. Und dass wir da ein bisschen was Spezielles und Abwechslungsreiches bieten können. Und somit hoffen wir, dass jeder Besucher was findet und nicht hungrig und durstig nach Hause geht.
Mhm. Dann ist es nur das Finanzielle. Es ist ja bei 100.000 Besucher und so viele Gruppen, es muss alles so abgerechnet werden. Das ist ja eine Wahnsinnsarbeit. Und da darf man auch den Überblick nicht verlieren. Macht es das auch selber?
Ja, ja, natürlich. Aber wir haben mittlerweile doch ein recht großes Team von in Summe 70 Mitarbeiter, die einfach ganzjährig an den ganzen Projekten, die wir haben, es ist ja nicht nur das Woodstock, arbeiten. Gibt es ganz normal eine Buchhaltung. Wir haben ein Team, Anna und Martin, die für das ganze Artist Care zuständig sind, das heißt für die ganzen Künstler, dass die Verträge im Vorfeld gemacht werden, dass ordentlich abgerechnet wird. Ja, da sind schon sehr, sehr, sehr viele Schritte notwendig für die Vorbereitung und dann natürlich auch in der Nachbereitung und Abrechnung.
Und über allem stehst du? Du bist der Geschäftsführer?
Genau.
Und ich frage dich jetzt einfach, weil du hast Musik studiert, Trompete,
genau.
Konzertfach. Da lernt man das aber nicht, wie man das macht. Hast du da nur eine Zusatzausbildung gemacht?
Ich habe, jetzt muss ich mir überlegen, ich glaube 2008 war das so ein postgraduelles Studium noch gemacht, so einen postgraduellen Studienlehrgang namens Musikmanagement an der Donau-Universität Krems. Zusätzlich zum Konzertfachstudium, wo man mal so erste Einblicke kriegt, was ist alles notwendig im Musikmanagement, so erste rechtliche, buchhalterische, betriebswirtschaftliche Einblicke. Und dann ist es aber trotzdem sehr, sehr viel Learning by Doing. Man wächst mit der Aufgabe, wie es oft im Leben so ist. Und über die Jahre hinweg eignet man sich das an, was notwendig ist.
Weil es ist riesengroß geworden. Es ist nicht nur das Woodstock der Blasmusik. Es gibt zum Beispiel auch das Winter-Woodstock.
Genau.
Was ist das?
Da sind wir 4 Tage im wunderschönen Tirol in Brixenkirchberg-Westendorf. Da vereinen wir einfach Berge, Schnee, Skifahren, Blasmusik, feiern und unglaublich cooles Festival mit heuer 13.000 Besucher, die was auf den Hütten, im Tal, dann in einem Festzelt, ja, in Brixenkirchberg-Westendorf gemeinsam Blasmusik feiern.
Und dann gibt es ja noch was am Meer?
Da haben wir Bras Palmas, das ist immer Ende September, ich nenne es immer Matura-Reise für Erwachsene, liebevoll genannt. Gehen wir nach Kroatien, nach Paška. Und da sind wir 4 Tage in so einer wunderschönen Hotelkette, wo wir einfach Blasmusik am Meer feiern.
Also Blasmusik am Meer?
Am Meer. Wir sitzen in der Beachbar und nebenbei spielt eine schöne Tanzelmusi, das Meer rauscht, ein gutes kühles Bier dazu und feiert man einfach ja, in Kroatien am Meer.
Also da sind dann auch Live-Gruppen dabei?
Ja, da haben wir über 40 Live-Gruppen. Wir haben unterschiedliche Stages, es gibt eine Mainstage, es gibt einen Beachclub, dann haben wir eine Poolstage und so wandert man ein bisschen in der Hotelanlage herum und hört sich auch da wieder die Musikrichtung an, die einem gefällt. Und wir machen genauso unser Gesamtspiel. Es gibt eine Musikwanderung, wo gemeinsam marschiert wird in Dreierreihen, weil die kroatischen Gasseln so eng sind, wo es einen Abschlusskick gibt in einer wunderschönen Bucht. Also ein sehr, sehr spezielles, schönes Wochenende.
Aha. Also die Ideen gingen dir nicht aus?
Ja, die gingen mir und unserem Team nicht aus. Mhm. Jetzt waren wir gerade in Genua, weil jetzt kommt nur ein neues Format namens Brass Cruise, wo wir auch mit der MSC eine Blasmusikreise am Meer, also tatsächlich auf einem Kreuzfahrtschiff machen. Wird nächstes Jahr im April stattfinden. Wieder ein neues Format von uns. Und ja, die Ideen gingen uns anscheinend wirklich nicht aus.
Mhm. Wie ist die Nachfrage? Ist die immer stabil oder geht die immer aufwärts?
Nein, die ist jetzt schön aufwärts gegangen in den letzten Jahren. Ja. Beim Woodstock an sich sind wir jetzt eher an der Kapazitätsgrenze angestoßen. Jetzt gibt das Gelände ja nicht mehr viel her. Da ist jetzt die Herausforderung, dass wir trotz der Größe, das ist uns durchaus bewusst, die wir haben, dass wir trotzdem charmant bleiben, das für die Besucher so angenehm, urig, traditionell wie möglich machen, das Ganze. Und ja, die anderen Projekte wachsen schön mit dem Haupt-Woodstock.
Es gibt jetzt auch die Woodstock Academy. Das ist ein Seminarprogramm mit professionellen Musikern, über das werden wir in der kommenden Stunde reden. Und es gibt noch mehr, du hast gesagt, du hast mittlerweile 10 Firmen.
In Summe sind wir ein Unternehmensverbund von 10 Firmen. Ja. Ich mache unter anderem auch Klassik am Dom in Linz. Das geht von Anna Netrebko, Jonas Kaufmann bis hin zu Zuckerrohr, Jamie Cullum, Sting. Haben wir schon sehr viele internationale Gäste zu Gast gehabt. Ist vor allem Linzer Mariendom, das ist die größte Kirche Österreichs. Eine wunderschöne Konzertlocation, wo man von Klassik über Jazz bis hin zu ja, schönen Popstars Konzerte mitten in der Stadt in Linz anbieten.
Mhm. Glaubst du, dass die Blasmusikbegeisterung der jungen Menschen, dass sie das so, dass das so bleibt?
Ja, ich glaube schon und ich hoffe es vor allem auch. Also ja. es kommen immer wieder Junge nach. Auch wir machen sehr, sehr viel für die Kleinsten. Bei unserem Festival gibt es ein Kapellchen, gefällt mir, wo wirklich 10-Jährige gemeinsam musizieren. Wir machen ein Gesamtspielchen, wo am Sonntag, beim Familiensonntag, also kleine Kinder einfach kommen und gemeinsam musizieren. Okay. Also auch wir machen sehr, sehr viel dafür, dass einfach die Jüngsten unter uns also mit Blasmusik aufwachsen und das gern spielen, damit das einfach weitergeht.
Jetzt hast du ja unglaublich viel zum Tor. Kommst du selber noch zum Spielen?
Ja, ich versuche es, weil es einfach der beste Ausgleich ist für mich. Also muss ich spielen, da muss man den Kopf abschalten, muss das spielen, was in die Noten steht. Man kann nicht aufs Handy schauen, man kann nicht am Laptop schauen und man kann das genießen und da, was man einfach gern tut und das ist Musik machen.
Und du spielst ja bei den Woodstock-Musikanten.
Genau, ich spiele bei den Woodstock-Musikanten. Wir haben die Woodstock All-Star Band, es ist so eine Big Band, wo wir unterschiedliche Projekte spielen. Ich habe noch eine eigene Tanzelmusik und so versuche ich mir das ein bisschen zu richten, dass ich regelmäßig zum Musizieren komme.
Das magst du auch noch alles nebenbei.
Ja, ist aber ein schöner Ausgleich, tut mir gern.
Jetzt haben wir einen Blechhaufen. Kannst du was dazu sagen, wer das ist?
Ja, sieben super Freunde. Das ist tatsächlich, das ist das, was Woodstock auszeichnet. Es sind so viele Freundschaften unter den Musikern entstanden. Wir sind mittlerweile wirklich Wegbegleiter. Wir kennen uns 15 Jahre. Einige Studienkollegen spielen mit und mit Abstand eines der besten Blechbläser-Ensembles, die es europaweit, wenn nicht hin weltweit gibt.
Der Name Woodstock steht ja längst nicht mehr nur für das Blasmusikfestival im Juni, sondern mittlerweile für viele weitere Veranstaltungen, wie wir schon gehört haben. Mittlerweile gibt es ein Winter-Woodstock, ein Woodstock unter Palmen und eine Woodstock-Akademie mit sehr, sehr guten Musiklehrern. Über das ratschen wir in der kommenden Stunde. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Zeit für uns. Jetzt ist 2 Minuten vor Elfi. Nach den Nachrichten hören wir uns wieder. Bis gleich.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und da sind wir wieder, habe die Ehre, 2. Stunde. Heute geht es um das Woodstock der Blasmusik. Das größte Blasmusikfestival Europas. Ende Juni ist wieder soweit und bei uns zu Gast ist der Simon Erdl, der Geschäftsführer und Gründer des Woodstock. Schön, dass du eine Stunde Zeit hast für uns.
Ja, gern. Danke fürs da sein dürfen.
Jetzt reden wir dann gleich über ein weiteres Projekt, nämlich über die Woodstock Akademie. Heute Vormittag gibt's viel Bläsermusik, viel Blasmusik in Habe die Ehre, weil heute geht's um das Woodstock der Blasmusik. Und das ist mittlerweile ja so gewachsen, dass es noch viel mehr gibt als das Woodstock der Blasmusik Ende Juni. Seit ein paar Jahren gibt's ja die Woodstock Akademie. Wann habt ihr die gegründet?
Die findet heuer zum 5. Mal statt. Wir sind erstmals in St. Wolfgang, St. Gügen, St. Strobel am wunderschönen Wolfgangsee. Und ja, wir dürfen heuer über 60 nationale und internationale Dozenten begrüßen. Wir machen über 130 Workshops, wir haben Abendveranstaltungen, Konzerte und einfach ja sehr abwechslungsreiches Rahmenprogramm für schöne pädagogische Wochen.
Das dauert vom 24. bis zum 30. Oktober,
genau,
im Herbst. Und wie läuft das ab? Was ist da geboten? Gehen wir ein bisschen mehr ins Detail noch.
Ja, wie gesagt, wir haben über 60 Dozenten, wir machen Workshops, es gibt Theorievorträge, natürlich kann man sich Einzelunterricht dazu nehmen. Es wird, wir nennen es Musizieren im Ensemble, man kann gemeinsam mit den ganzen, nennen wir Studienkollegen oder Musikerkollegen in den unterschiedlichsten Ensembleformationen musizieren. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, es gibt die Formation Alpenlandler-Musikanten in den unterschiedlichsten Level. Wir haben immer Level 1, 2, 3 und dann buche ich mal meinen Platz. Im Level 2 möchte ich gerne mal Flügelhorn im Alpenlandler-Richtung spielen und wir dann einfach vom Andreas Kofler Unterricht und habe da jetzt eine 90-Minuten-Einheit mit Musiker, die ich vielleicht mit denen noch nicht zusammengespielt habe und erarbeite 90 Minuten 2, 3 Stücke im Alpenlandler-Stil und das spielen wir in den unterschiedlichsten Stilrichtungen durch. Mhm. Und wir haben genauso Mentalunterricht, Vitalunterricht, man kann Sport machen, man kann Rahl fahren gehen, am Berg musizieren. Ganz, ganz facettenreiches, abwechslungsreiches Programm.
Also richtig gute Zeit.
schöne, gute Zeit, wo man was lernt, wo man gemeinsam mit Kollegen musiziert, wo man gute Zeit verbringt, wie du sagst, und ja, am Abend auch vielleicht nur ein bisschen feiert, so viel, dass man am nächsten Tag wieder fit ist.
Mhm. Ich sage gerade in die, was es gibt vom Rahmenprogramm, es gibt Alphornkurse für Fortgeschrittene, Schnupperkurs, Atemtechnik für Bläser, Artikulation auf der Klarinette, Atmung und Ansatz bei Blechbläser, Auftrittssimulation mit Klavier. Was ist das?
Da kann man einfach, wenn man sagt, es steht eine Übertrittsprüfung bevor, in Österreich sagt man silberne Leistungsabzeichen, ich muss ein Stücke vorspielen vor einer Jury, dann kann man das bei uns einfach mit Klavier simulieren, da wird ein Professor unten sitzen oder Dozent, vielleicht sogar eine Mentaltrainerin, bietet man an und gibt einfach ehrliches Feedback und dann kannst du das die Wochen erarbeiten, verbessern und am Ende der Wochen spielst du es nur mehr vor und man schaut, geht es mir körperlich besser, geht es mir mental besser, wie habe ich mich musizieren weiterentwickelt, so kann man sich das vorstellen.
Also ganz stark an der Praxis orientiert, zum Beispiel ein Workshop, der heißt auswendig basteln, also mit der Posaune oder mit der Tuba auswendig begleiten.
Genau. Das auswendig Musizieren ist jetzt, hat nicht jeder gelernt, auch im Unterricht, ist nicht jedem in die Wiege gelegt, aber da gibt's ein paar Instrumente, die man sich zurechtrichten kann, ein paar Techniken, dass man relativ schnell einfach wirklich auch gut auswendig musizieren kann und vor allem das Basteln, wurscht ob Tuba, Posaune, Bassklarinetten genauso, Tenorhorn, haben wir ein paar so Workshops angeboten, jetzt nehmen wir mal wieder der Kofler an, der genau den Workshop macht, sich mit den Studenten damit beschäftigt, wie man das auf schnellsten Wege erlernen kann.
Mhm. Dann auch für jedes Instrument Basics, also
ja. Grundlagen. Es hat auch jedes Instrument hat auch unterschiedliche Grundlagen. Ich rede immer vom Trompetenspielen, weil ich mich da am besten auskenne. Es gibt gewisse Schulen wie Stamp, wie Colin, wie Aban, wo man einfach die Basics erlernt, die notwendig sind. Wir machen aber genauso Warm-up, weil richtig einspielen in der Früh ist auch nicht unwichtig. Und das macht man halt tatsächlich Instrument für Instrument, weil da jedes Instrument da sehr spezifisch ist.
Dann ein Workshop für böhmische Blasmusik, macht der Berthold Schick.
Macht der Berthold, ja. Wunderschöne Blasmusik, wo man einfach die böhmische Stilistik mit Berthold lernt, ist für Flügelhörner, Tenorhörner zum Beispiel angeboten. Wir haben eine große Formation, haben wir auch mit dabei. Und Berthold nimmt Noten mit und sagt einfach, wie man tatsächlich böhmisch oder die böhmische Stilistik am besten und musiziert.
Mhm. Was sind denn Boomwalkers?
Boomwalkers? Jetzt weiß ich nicht, ob ich das erklären kann. Das sind so Klangstäbe, das sind so langgezogene Klangstäbe, mit denen man einfach, die halt unterschiedlich gestimmt sind und da ganz witzige Sachen musizieren kann. Ist ein bisschen Ausgleich, wenn man schlagt mit den Boomwalkers zusammen und ist wirklich lustig.
Was ich auch sehr lustig finde. Es gibt auch einen Workshop fürs Dirigieren, fürs Blasmusik-Dirigieren. How to Musi-Probe.
Na, prinzipiell haben wir mal, jetzt gehen wir einen Schritt voraus, wir haben einen Meisterkurs mit Thomas Doss, was uns sehr gefreut, also auch dirigieren auf Meisterkursniveau. Und wir möchten es aber auch runterbrechen, für die keine Ausbildung haben oder denen man vielleicht eine Dirigentenausbildung schmackhaft machen will. Und ein Mitarbeiter von mir ist Landesblasorchester-Chef in Niederösterreich, der Hirte. Und der erklärt, wie man Musiprobe macht. Wie funktioniert eine Musiprobe? Wie fangen wir mit dem Einspielen an? Jetzt nicht sinnlos irgendwelche Tonleitern spielen. Ja. Wie probe ich außer? Was probe ich außer? Welche Instrumente kann ich hernehmen, dass ich wieder auf kürzesten Wege zum Erfolg komme? Und ein ganz spannender Workshop, wo alle ganz begeistert rausgehen.
Das ist eine geniale Idee, weil das wird so stark gebraucht.
Ja, einfach sich ein Konzept zurechtrichten, wie eine Musiprobe gut macht, dass was weitergeht, dass ich die Leute bei der Stange halte, dass es nicht langweilig und eintönig wird. Und ich glaube, da kann man sich sehr, sehr viel mitnehmen.
Ganz interessant, auch ein Workshop für Sitzordnung von Blasmusiken.
Ist auch oft viel diskutiert, wie sitzt ja Blaskapellen.
Total.
Und da gibt es, glaube ich, bei den unterschiedlichsten Aufstellungen immer das Für und Wider. Und da haben die Teilnehmer wirklich die Instrumente mit und dann werden einfach die unterschiedlichsten Möglichkeiten ausprobiert, klanglich beurteilt, die Vor- und Nachteile jeweils diskutiert und erörtert und kann man sich auch für jeden das soll sich das ausziehen, was er für am besten befindet.
Dann geht es ums Üben, Workshop Freude am Üben oder 15 Minuten üben und das Beste rausholen in 15 Minuten. Sehe ich gerade, es gibt auch einen Workshop für gemischten Dreigesang.
Genau. Also Singer spielt ganz eine große Rolle. Mhm. Wir haben ein Academy Choir, wo über die ganze Woche ein Stück gearbeitet wird, was wir dann am Abschlussabend aufführen. Wir haben aber genauso Jodelkurse auf einer Alm oben, wo vielleicht sogar noch Volkstanzen dazukommt. Und ja, Dreigesang-Workshop haben wir auch. Also Singen ist auch ganz, ganz sowieso in der Musik eines der wichtigsten Elemente, weil auch wenn ich mit einem Instrument spiele, soll ich eigentlich singen. Es geht im Sinne immer das beim Musizieren um Singen und darum nimmt es einen ganz einen wesentlichen Bestandteil ein.
Dann gibt es auch noch Grundlagen wie Gehörbildung und Harmonielehre.
Ohne dem geht es nicht. Genau, gibt es auch wieder die unterschiedlichsten Level. Wir haben wieder 1, 2, 3 in der Gehörbildung, in der Harmonielehre und in der Musiktheorie. Also man kann sich da genauso fortbilden.
Also wenn wir das alles besprechen würden, wir wären gar nicht fertig, wie viele Workshops das gibt.
Ja, es sind, ich kann das genau sagen, über 130 Workshops haben wir heuer angeboten.
Künstlerische Leiter sind von der Woodstock Akademie du, unser heutiger Gast Simon Erdl und dein Kollege, der Matthias Schorn, Solo-Klarinettist bei den Wiener Philharmoniker. Das bürgt für Qualität und wenn man sich die Reihe der Dozentinnen und Dozenten anschaut, dann sind es durchgehend lauter super Leute.
Wir haben wirklich super Leute. Es geht von der Matthias, das ist unser künstlerischer Leiter, bis hin, jetzt, ich tue einfach schnell mal bei auf, Thomas Gansch, Leonard Paul, Roman Rindberger vom Nozelbrass, Andreas Hofmeier, Duba-Professor aus Salzburg, der Huber Stefan, Ernst und Martin Hutter sind mit dabei, der Bertolt Schick, Holger Müller, Schlagzeuger von den Egerländer, Moschberger Christoph und da kann ich noch ganz, ganz viel aufzählen. In Summe haben wir heuer ja, 60 Dozenten.
Mhm. Letztlich spielt das bei dir dann alles auch irgendwie wieder zusammen, weil durch Woodstock der Blasmusik hast du natürlich wahnsinnig viele Leute kennengelernt und deine ganzen Studienkollegen ist ein Riesennetzwerk eigentlich irgendwie auch sowas, jetzt in Anführungszeichen eine Familie, wo man sie kennt, wo man sie schätzt und dann, wenn du fragst, ist auch jeder da, kann ich mir vorstellen.
Ja, wir haben auch kurz plaudert jetzt in der Zwischenzeit. Es ist wirklich auch bei den Dozenten sind es Freunde und Wegbegleiter und das merkt man, also die tragen den Spirit, tragen wir gemeinsam. Wir freuen uns, wenn wir die Wochen gemeinsam verbringen dürfen. Wir freuen uns jetzt auf dem Wolfgangsee, wenn wir die Wochen da drinnen verbringen dürfen und wir sehen uns jetzt bei so vielen unterschiedlichen Projekten und das ist wirklich, ja, Familie ist ein bisschen ein großer Begriff, aber wir freuen uns irrsinnig, wenn wir als Freunde und Wegbegleiter zusammenkommen dürfen.
Man kann feststellen, die letzten 10, 15 Jahre hat sich die Tanzlmusik sehr stark verändert oder beziehungsweise es ist ein ganz eigener Zweig entstanden, der Obergreiner Musik wieder aufgreift, bestimmte Stilelemente aus der Obergreiner Musik oder auch aus der böhmischen Blasmusik. Und manchmal denke ich mir, werden die Festivals schon eine Rolle gespielt haben, dass das so gekommen ist? Wie hast du das beobachtet?
Na absolut. Also wir haben vorher schon über unsere Tanzl-Gstanzl-Stuben gesprochen, dass zur Tanzlmusik einfach auch gefeiert wird, dass die Musik gefeiert wird, dass man gern zuhört. Und da haben die ganzen Festivals, die es in den letzten Jahren gibt, einen wesentlichen Beitrag dazu, neben den ganzen Ensembles, die einfach aus der Tanzlmusik neue Wege gegangen sind. Wenn man jetzt die Wüderer Musik hernimmt, haben wir völlig neue Stilrichtung ins Leben gerufen, im Hohlberne gemeinsam. Die Tegernseher haben einfach das revolutioniert, auch was die Spielweise, die Besetzung betrifft. Also da ist sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahren, aber es wird sich trotzdem auf das Bodenständige, das Traditionelle, die echte, urige Volksmusik genauso besonnen.
Genau. Man muss dazu sagen, also ihr habt ja das nicht verursacht, diese Veränderung, sondern ihr habt eine Bühne gegeben und dann hat sich das eigentlich verselbstständigt.
Genau, wir haben dem Ganzen eine Bühne gegeben und...
Also ihr habt der Volksmusik eine Bühne gegeben?
Wir haben der Volksmusik einfach eine Bühne gegeben, tatsächlich einen eigenen Stall, das ist bei uns der Leitnerstall. Es ist in einem ganz urigen Stall, der ist aus 1867, noch original. Und es war einfach, ja, ist ein super schönes Format und wir besinnen auch die Gruppen drauf, dass nicht nur jetzt um Party höher, schneller weitergeht, sondern trotzdem auch wieder schauen, das Traditionelle wieder einholen. Und die unterschiedlichsten Stilrichtungen, die man jetzt auch mit Tanzlmusik abbilden kann, das ist einfach super.
Und du hast ja vorher mal gesagt, dass dann die zum Spielen angefangen haben und dann sind die Leute schon auf die Tischtrommel gestanden.
Ja, und wirklich.
Haben, ja, zur traditionellen Volksmusik
auch gefeiert. Und das, ja.
Das ist was, das hätte jetzt vor 30 Jahren nicht so gegeben.
Wahrscheinlich nicht, nein, weil da
war es breifer.
Genau. Aber ich finde es trotzdem super, es wird trotzdem zugelost. Es wird gefeiert, aber es wird zugelost. Es wird geschätzt, was auf der Bühne dargeboten wird, wie musiziert wird. Und die Kombination ist einfach gut.
Und es ist natürlich auch so, dass du damit die Jungen, auch die ganz Jungen, wieder zu dieser Musik bringst.
Die holt man wieder ins Boot und man bringt es zu dieser Musik. Ja. Und wenn man schaut, wir kriegen ja sehr, sehr viele Bandbewerbungen, wie viele Bewerbungen wir von jungen Tanzlmusiken kriegen, das ist so schön zum Anschauen, weil einfach auch die Jüngsten wollen Tanzlmusik spielen, wollen die Art Musikrichtung musizieren und wachsen mit dem auf und ja.
Mhm. Da habt ihr eigentlich einen ziemlich guten Überblick auch über das, was nachkommt, weil die wollen bei euch spielen und bewerben sich. Natürlich können nicht alle Druck kommen, ist auch klar. Aber da kommt wahrscheinlich ganz schön viel.
Nein, wir kriegen wirklich sehr, sehr viele Bewerbungen und da sind wir stolz drauf und auch dankbar. Und es ist vor allem eine spannende Aufgabe, weil natürlich kann man nicht immer nur das Altbewährte spielen, sondern man muss eine neue Stilrichtung, neue Musikelemente und vor allem auch neue Gruppen einbringen. Und da die ganzen Bewerbungen durchschauen, ist echt eine spannende und schöne Aufgabe. Und ja, es ist unfassbar, wie gut einfach junge Ensembles heutzutage schon sind.
Und ich kann mir vorstellen, die horzen sich natürlich gegenseitig auch. Jeder möchte besser sein wie der andere.
Jeder möchte besser sein wie der andere. Ja. Und ja, jeder möchte mehr spielen. Und das ist einfach gut und wichtig. Und es ist echt eine spannende Aufgabe für mich, weil ich habe mir wirklich fast jede Bandbewerbung selber an und dann gibt es bei uns. Dann wir dann ein bisschen kategorisieren, dann sind Stilrichtungen einordnen und dann versuchen wir einfach Festival für Festival eine gute Mischung zu finden aus Neuem, aus Altbewährten und ich hoffe, das gelingt uns ganz gut.
Also du nimmst dir schon die Zeit, dass du die nur selber anhörst.
Ja, ja, ist ein super Ausgleich und man klickt das einfach durch, schaut sich die diversen YouTube-Videos an, manchmal geht schneller, manchmal man merkt man gleich, wann was vielleicht nicht so unter Anführungszeichen gut ist oder vielleicht das Stil, stilistisch nicht passt, dann kann man es ja gleich wieder mit zur Seite legen. Aber es ist ganz viel Spannendes, ganz viel Neues und ganz viel Gutes dabei.
Wie man das alles so hört, was du alles so machst. 10 Firmen und das machst du auch noch, du nimmst auch noch Zeit dafür. Fragt man sich, ob der Tag möglicherweise, hast du da so ein Geheimnis, dass der Tag 48 Stunden hat?
Nein, der hat auch nur 24 und schlafen du genauso. Nein, mit einem guten Team im Hintergrund und das werde ich trotzdem öfters gefragt. Ich habe einfach super Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir haben ein ganz spezielles Team, einen ganz speziellen Team-Spirit, da wird zusammengeholfen. Wir sind schon sehr gut strukturiert in Abteilungen und jeder weiß, was er zum Teil hat und man kann sich aufeinander verlassen. Da ist schon sehr, sehr viel Last von mir weggefallen in den letzten Jahren.
Mhm. Eins haben wir vorher angesprochen, du magst Konzerte, nämlich Klassik am Dom in Linz. Das ist auch eine große Veranstaltung mittlerweile, bei der wirklich sehr bekannte Leute auftreten, wie zum Beispiel die Anne-Sophie Mutter.
Genau. Auch 2011 gegründet, also gemeinsam im Woodstock ins Leben gerufen.
War so früh schon?
Ja, haben wir mittlerweile jetzt auch das 13. Konzertsaison. Und ja, wir haben zum Beispiel das Royal Philharmonic Orchester mit der Anne-Sophie Mutter zu Gast und machen ein spezielles John-Williams-Programm. Es wird ja E.T., Star Wars und was man halt noch so kennt von John Williams, wird da musiziert. Und das vor einem wunderschönen Ambiente vom Linzer Mariendom. Mhm.
Im Sommer ist das, oder?
Wann ist das? Das ist im Sommer. Anne-Sophie Mutter haben am 8. Juli, jetzt muss ich kurz überlegen, ist am 8. Juli zu Gast. Aber es geht genauso Jan Delay, Christel Stürmer, Volkshöfe, wir machen Opern auf Bayerisch mit der Monika Gruber, die mit dabei ist. Also auch ein sehr facettenreiches, musikalisch abwechslungsreiches Programm, das von Klassik, Jazz bis hin zu Pop geht.
Das ist ein Riesenspektrum, das du da abdeckst und machst und aufstellst jedes Jahr. Wie fällt dir das alles ein? Wann kommen dir die besten Ideen? Gibt es also eine Tageszeit oder eine Stimmung, wo es plötzlich sprudelt, wo du denkst, jetzt ist mir gerade was eingefallen?
Naja, das hat sich, ich glaube, in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Also dieses Ideenfinden war in Zeiten, wo man vielleicht ein bisschen weniger zum Tun hat, auch viel wichtiger. Oft werden mir jetzt auch Ideen zugetragen, was ich schon merke, wenn ich von irgendwo was Feuer und Flamme bin und das kann ich mittlerweile ganz gut einordnen. Dann ist es wichtig, dass man es auch gleich einmal umsetzt und das nicht zu lange liegen lässt. Ansonsten, ja, wenn man Freizeit hat, wenn man spazieren geht, wenn man den Kopf mal ein bisschen frei kriegt, einfach auch beim Musikhören, was wichtig ist, da sprießen dann schon auch wieder Ideen, oft in Gesprächen mit Kollegen und ja, so ergibt sich oft. Vom einen geht es ins andere.
Mhm. Wie ist es, wenn die Idee da ist? Du hast gesagt, man muss sie schnell umsetzen. Schreibst du das sofort auf oder?
Ich schreibe mir mittlerweile sehr viel auf, ja. Wenn immer alles ganz Platz hat im Kopf. Nein, einfach, ich schreibe mir schon sehr, sehr viel nieder und Vieles verwirft man dann wieder, aber wenn man, wie gesagt, wenn ich mal Feuer und Flamme bin für irgendwas gefangen, dann schaue ich relativ schnell, dass man das umsetzt, einmal gleich mal ein paar Leute vom Team mit ins Boot holt, das bespricht. Und die Woodstock Academy ist eines der besten Beispiele, wo man gesagt hat, passt, das machen wir jetzt, und jetzt sind wir gleich in die Umsetzung gegangen.
Was gibt euch den Mut, immer weiter zu wachsen?
Na, den Mut, das ist der Zuspruch unserer Gäste. Also das ist ja, ohne unsere Gäste würde es nicht gehen. Und wir bezeichnen es immer schon in diesem Fall ein bisschen, wir sind die Woodstock-Familie, wir es veranstalten mit unseren Gästen gemeinsam. Und solange der Zuspruch einfach da ist, wir so positive Rückmeldungen kriegen, werden wir auch den Mut haben, dass wir einen Weg weitergehen und weiter wachsen.
Grenzenlos weiter wachsen.
Grenzenlos. Musikalisch grenzenlos weiterwachsen, kapazitätstechnisch sind wir dann einmal am Ende, was das Festival betrifft. Ja. Musikalisch kann man immer weiterwachsen. Mhm.
Du stehst ja selber auf der Bühne, nämlich mit den Woodstock-Musikanten. Wenn du jetzt da beim Woodstock der Blasmusik bist, auf der Hauptbühne und du schaust da runter und siehst die vielen Leute feiern und dabei sein, von der Musik ergriffen. Und es entsteht dann sowas, wie man heutzutage sagt, ein Flow beim Spielen. Was ist das für ein Gefühl für dich?
Nein, das ist schon immer super, wenn man selber auch als Festivalveranstalter dann als Musiker auf der Bühne stehen kann, weil erstens, es sind dann trotzdem vier sehr stressige Tage, erstens muss man mal das Telefon und auch das Funkgerät, die diversen Funkgeräte, die man umgeschnallt hat, kann man einfach guten Gewissen auf die Seiten legen und einfach einmal stundenlang das Festival genießen. Das ist schon sehr speziell. Also da weiß mein Team Bescheid, ich bin jetzt einmal 75 Minuten, außer es ist wirklich ein Notfall, nicht erreichbar. Ja. Und dann kann ich auf der Bühne stehen, kann Musik spielen mit meinen Freunden und kann einfach in die Menge blicken und das einfach mal genießen und ja, vielleicht einmal ein bisschen stolz sein, genau, was man gemeinsam geschaffen hat.
Ja, darf man, muss man auch sein.
Und das ist immer, sind super Momente.
Das glaube ich. Da bist du wahrscheinlich auch mal ergriffen.
Da ist man auch mal ergriffen, und oder auch beim Gesamtspiel, wo wir auf der Bühne stehen dürfen und es musizieren unten 20.000 Leute. Da kriegen wir sehr, sehr viel von den Gästen zurück. Und
ach, die Gäste haben Instrumente dabei, oder?
Genau. Wir haben am Samstagmittag rufen wir zum Gesamtspiel aus. Und da musizieren jetzt wirklich 20.000 Leute gemeinsam. Und das ist eigentlich das Highlight vom Festival.
Wahnsinn.
Und da stehen wir eben, das ganze Team steht auf der Bühne und unten wird musiziert. Und das ist, da kriegen wir sehr, sehr viel zurück für die Wochen- und monatelangen Arbeiten.
Woodstock der Blasmusik. Das ist heute unser Thema gewesen. Wir haben über die Geschichte geredet, wie das Woodstock der Blasmusik entstanden ist, wie es sehr schnell, sehr stark gewachsen ist bis zum größten Blasmusikfestival Europas. Und jetzt reden wir drüber, was als nächstes so steht. Das nächste Woodstock ist vom 26. bis 29. Juni in 7 Wochen. Und was ist heuer alles geboten?
Ja, wie gesagt, wir haben eine neue Bühne dabei, jetzt haben wir 9 Bühnen und musikalisch wieder sehr facettenreich. Ich tue jetzt einfach schnell ein paar Acts auf, die ja, bei uns zu Gast sind. Feschbänkler, Querbeat, Sascha Afsenik ist dabei, Thomas Gansch mit seiner Blasmusik Supergroup, Kaisermusikanten, Blechhaufen seit Anfang an dabei, Kellersteff Big Band, Büderamusi, Viererblech, Southbrass, Bertolt Schick, die Musikotzen aus Bayern, sind auch schon sehr, sehr oft bei uns zu Gast gewesen, Flado Kumpan, Innsbrucker Böhmische Tegernseher. Und da können wir, glaube ich, nur über 140 Bands dann aufzählen. Ja. Es geht wirklich von bis und ja, wie gesagt, musikalisch sehr facettenreich.
Mhm. Mit dabei, die Obermüller Musikanten sind auch dabei.
Die sind dabei, genau.
Genau. Und auch Volksmusik, die Alpenlandler.
Alpenlandler, der Bosch Franzl mit seinen Imbrückler ist mit dabei. Prahlberg-Musik, ganz ein super Tanzelmusik aus Vorarlberger.
Die Geigenmusik Kiesenhofer sicher gerade.
Genau.
Mhm. Unglaublich, die Perlseher.
Winterstadt ist mit dabei, Brotjagermusi,
ja.
Die Heugrafen sind mit dabei.
Und auch Obergräner Musik, die Kronwildgräner.
Genau, ist auch ein wichtiger Bestandteil bei unserem Festival.
Mhm. Und natürlich auch die Gründerkapelle, nämlich Machlast, ist dabei.
Die sind seit Anbeginn, die sind tatsächlich nicht mehr vom Festival wegzudenken. Ja. Das stimmt.
Was ist eigentlich der Woodmaster? Das gibt es auch.
Ja. Der Woodmaster, in der Klassik würde man sagen Artist in Residence. Wir haben es in den letzten Jahren einfach Musiker, Solisten gesucht, die auf den unterschiedlichsten Bühnen wiederum mit unterschiedlichsten Bands unterschiedlichste Projekte spielen. Es war der Thomas Gansch, der Andreas Hofmeier, Matthias Schorn natürlich, Christoph Moschberger, Aber auch Gabor Takübi. Gabor war Solotrompeter bei den Berliner Philharmonikern und war im letzten Jahr unser Woodmaster und hat einfach gezeigt, was man mit Klassik, trotzdem mit einer rein klassischen Ausbildung, was man da machen kann. Und das war ein ganz super Projekt und heuer freuen wir uns auf was Neues. Stimmt, Bernhard Holl und Christian Wieder, darf man nicht vergessen. Mhm. Und heuer freuen wir uns auf ganz was Spezielles. Jetzt wird erstmals eine Familie, die Familie Hutter. Wir machen ein Family-Projekt daraus, wird heuer Woodmaster. Und ja, ist unfassbar, was die als Familie abdecken, welche musikalischen Genres sie mit ins Boot bringen, welche neue Farben wir dadurch einkriegen. Und wir freuen uns wirklich auf das gemeinsame Woodmaster-Projekt mit Ernst, Stefan, Martin und Jules.
Wie ist es mit Tickets, wenn man jetzt Eintrittskarten will, wenn man aufs Woodstock kommen will? Sind die schon alle ausverkauft oder gibt es neue?
Ja, wir sind sehr, sehr gut gebucht. Samstag ist ausverkauft. Wir haben Tickets für Donnerstag, Freitag und ein paar wenige für Sonntag. Ich glaube, dass wir ein sehr, sehr gutes, fast ausverkauftes Festival heuer wieder haben werden. Mhm.
Das heißt, es geht wieder auf die 100.000 zu, oder?
Genau.
Über 100.000.
An 4 Tagen, muss man immer sagen.
Ja, genau.
Verteilt sie dann
ein bisschen. Verteilt sie, genau. Ja. Welche neuen Ideen gibt es, die man schon verraten kann?
Die man verraten kann. Ich habe es kurz mal vorweggenommen. Also die neueste Idee ist einfach unsere neue Bühne. Das ist, wir nennen Spülwiesen, so eine Art Brauchtumsbühne unter Anführungszeichen. Wo man, wie gesagt, Innviertler Landler, es wird Jodelkurse, es wird Workshops geben. Wir machen einen Musikantenstammtisch dort, wo man selber musizieren kann. Also einfach ein bisschen eine stressfreie, gemütliche Bühne, wo ich mich vielleicht fortbilden kann, wo ich musizieren kann. Das ist so die größte Erneuerung. Und wir haben ein paar neue Komforteinheiten, wo man nur gemütlicher bei uns einfach nächtigen und schlafen kann und ein bisschen mehr Leitwärts werden.
Du hast vorhin mal was angesprochen von einem Wettbewerb.
Wir haben eine Castingshow gekriegt, oder wir machen eine Castingshow, die große Chance der Blasmusik in ORF live übertragen. Und wir suchen quasi den Blasmusikstar von morgen oder die Blasmusikstars unter Anführungszeichen gemeinsam mit dem ORF. Und ja, man kann sie bis 14. Juni kann man sie bewerben, einfach bei uns auf der Website schauen unter große Chance der Blasmusik. Es geht wirklich von Solisten, Jugendlichen, Ensembles, Bands, unterschiedlichste Musikrichtungen. Also da legen wir uns wiederum auf kein Genre fest. Da kann sich wirklich jeder bewerben und ja, gibt tolle Preise zu gewinnen, bis zu 50.000 Euro. Mhm. Ein Auftritt bei uns auf der Mainstage am Woodstock der Blasmusik. Es gibt eine Albumproduktion bei uns bei Woodstock Music zu gewinnen. Also auch ganz tolle Preise. Mhm. Und man spielt natürlich vor zahlreichen Fernsehzuschauern.
Mhm. Gewaltig.
Wir freuen uns drauf, ja.
Wenn du jetzt so zurückschaust auf die Anfänge und auf das, was jetzt daraus geworden ist, macht dich das ein bisschen stolz auch, oder?
Ja, wir haben schon gemeinsam viel geschaffen. Das braucht immer ein bisschen zum Sickern und man will es selber vielleicht gar nicht so wahrnehmen, wie es Außenstehende wahrnehmen. Aber ja, es hat sich schon sehr, sehr viel da in den letzten 15 Jahren, wenn man auf das Konzert vor 70 Leuten im heimischen Wirtshaus so zurückblickt. Ist doch eine schöne Entwicklung gewesen. Wir sind als Team mitgewachsen und ich muss auch mal sagen, ich habe jetzt einmal alleine angefangen, dann kommt einmal eine Assistentin dazu und mittlerweile sind wir 70 Leute, die unterschiedlichen Sachen gemeinsam stemmen und natürlich ist man dann ein bisschen stolz auch drauf.
Wenn die 4 Tage Woodstock vorbei sind, Ende Juni, wie geht's dann? Da muss erstmal abgebaut werden.
Ja, ich hupfe gleich zur Klassik am Dom, weil das ist 3 Tage später oder 4 Tage. aber prinzipiell ist immer das Schönste, wenn die 4 Tage, also so Sonntag, 19, 20 Uhr, wenn man weiß, es ist friedfertig, unfallfrei über die Bühne gegangen. Das ist einmal das aller Wichtigste. Und ja, dann bauen wir trotzdem nur mal 3-4 Wochen ab, was dann auch oft ein bisschen mühsam ist, ehrlicherweise. Mhm. Wenn das Festl vorbei ist, muss man nur mal 4 Wochen einbeißen, damit wieder alles steht, wo es hingehört. Und aber es gehört dazu.
Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist, Simon Eitel. Begründer des Woodstock Blasmusik Festivals und Geschäftsführer. Danke, dass du gekommen bist.
Ja, danke für die Einladung.
Dass du die Zeit genommen hast und alles Gute.
Schönen Tag noch.